Haben wir heute den zweiten Advent und wir erwarten ja die Ankunft des Herrn nicht als Baby, sondern dass er wiederkommt auf diese Welt als König und als Regierender. Und ich dachte, es ist immer gut, wenn wir wirklich mit dieser Erwartungshaltung auch in diese Zeit gehen von Weihnachten. Vielleicht eine kurze Anekdote zum Warten. Mein Lieblingstag war früher, und das finde ich auch interessant, das ist ja immer noch traditionell so, der Mittwochabend. Als Kind, also als Teenager vor allem. Warum der Mittwochabend? Am Mittwochabend war Bibelabend. Und nicht, weil ich so scharf auf Bibelabend war, sondern weil meine Eltern da 2 Stunden weg waren. Und das Coole war, wir haben dann als Familie, also wir haben grundsätzlich immer gestritten, also wir sind 4 Geschwister, und wir haben immer gestritten, aber Mittwochabends waren wir ein Team. Warum? Weil die Eltern waren außer Haus und da hat man geguckt, welches Fahrzeug ist da? Und ich habe einen Krewinkel geklebt, das ist so ein Kaff, da hört die Welt auf und dann kommt Krewinkel. Auf jeden Fall, wir haben ganz viel Platz gehabt und wenn ein Auto da war oder ein Motorrad, so habe ich es fahren gelernt. Mittwochabends haben wir einfach einen Schlüssel genommen und dann haben wir probiert. Und es war richtig cool. Also meine kleine Schwester, die hatten zum Beispiel mir ein Motorrad im Garten, und also von meinem Cousin, ein 250er war das. Und die musste mit dem Rechen quasi das Gras wieder gerade machen, wenn ich drüber gefahren bin. Ja? Und es war, irgendwie war es auch evangelistisch, muss man sagen, weil die Nachbarn wussten, heute ist Bibelabend. Okay, aber Fakt war, was die Pointe war, wir wussten, wir haben nur ein Fenster von 2 Stunden, ihr habt aufgepasst. Okay, so. Das heißt also, im gewissen Maßen leben wir mittwochs im Advent. Weil wir wussten, die Eltern kommen wieder. Und wir wussten ja nicht, wie lange euch tatsächlich die Bibelstunde geht. Ja? Natürlich gab es manche Favoriten, die haben sehr lange gemacht. Und da wussten wir immer mehr Zeit. Aber man wusste es nicht sicher. Das heißt also, du warst immer in dieser Hab-Acht-Stellung. Und natürlich auch immer viel Gebet, dass die Nachbarn uns nicht verraten. Aber die waren wirklich loyal. Also die waren super. Die waren super. Okay, also Advent heißt tatsächlich die Ankunft. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen, und wer heute Morgen gekommen ist und dachte, er kann hier chillen, es tut mir leid, ihr müsst heute mitdenken und ihr dürft auch was lernen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Wort Gottes ist so der Hammer. Ich sage euch, Bibel, für manche ist es stupid und langweilig, das ist aber nur, weil ihr vielleicht nicht die richtigen Tools habt. Okay, und heute gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, spätestens seit ChatGPT, wobei da 40% nicht wahr ist, da müsst ihr aufpassen in vielem. Aber deswegen müsst ihr euch auskennen, deswegen ist es gut, dass man sonntags in den Gottesdienst kommt und hoffentlich die Wahrheit hört. Aber ihr könnt es nachprüfen, okay? Ihr müsst heute immer mehr studieren gehen, ihr könnt heute mit super Apps arbeiten. Und ich möchte euch mit reinnehmen in den Kontext von Advent, in diese Ankunft. Und Jesus ist in einem Kontext drin, wo echt interessant ist. Er ist in Jericho und er liegt gerade zu Hause bei einem Menschen, der ein Mafia-Boss ist, den Zachäus. Und soeben hat die ganze Gesellschaft hat erlebt, wie dieser Mann, dieser Mafia-Boss, der Schlimmste aus der ganzen Stadt, wie der sich bekehrt hat, also wirklich bekehrt. Der ist aufgestanden vor allen, okay, vor allen und hat gesagt, Jesus, ich gebe die Hälfte meines Vermögens weg und den ich betrogen habe, den tue ich 4-fach erstatten. Das war eine echte Bekehrung. Ich sage euch warum. Martin Luther hat gesagt, es gibt 3 Bekehrungen. Des Kopfes, des Herzes und des Geldbeutels. Und das gilt für uns Schwaben. Wenn das Ding bekehrt ist, dann weißt du, du bist bekehrt. Okay? Das ist kein Witz, weil da hängt unser Herz dran. Und er gibt es hier und er erzeugt es quasi vor allen. Vor allen. Und Jesus liegt da. Also wir haben manchmal komische Kinderbilder von der Kinderbibel, wo er am Tisch sitzt und so. Das kannst du alles vergessen. Die Wörter heißen auch liegen, okay? Man hat es bloß kultiviert für uns westlich Denkende. Die liegen, das ist ein Triklinium, also das heißt, die liegen da und er steht auf und alle sehen Zachäus. Und jetzt ist interessant, Jesus war ja im Finalzug auf dem Weg nach Jerusalem und er läuft quasi durch Jericho und Jericho war damals eine der berühmtesten Handelsstädte, eine sehr reiche Stadt, wo ganz viele Priester und Leviten gewohnt haben. Also das ist natürlich eine Geschichte für sich, aber auf jeden Fall, er ist auf dem Weg nach Jerusalem zu seinem Finalzug, wo er gekreuzigt werden soll. Und alle drumherum, seine Jünger, sein Fanclub, alle drumherum, freuen sich auf den Moment, wo er jetzt nach Jerusalem marschieren wird, weil sie rechnen damit, dass er, der Messias, der Sohn Davids, das ist der Titel, der bekannteste für den Messias, für die Juden. Und er selber nennt sich der Sohn des Menschen, das ist aus Daniel Kapitel 7, weil das die Figur ist, die im Himmel ist, der sieht aus wie ein Mensch, aber ist doch Gott. Also das könnt ihr mal lesen in Daniel Kapitel 7. Und er selber sagt, er ist der Sohn des Menschen, aber er ist auch der Messias. Und das heißt, die rechnen alle, wenn er jetzt nach Jerusalem einmarschiert, dann wird er die Römer platt machen. Dann wird er ein militantischer Messias sein. Und alle in dem damaligen Kontext hatten im Kopf Judas Makkabäus. Okay? Ich habe euch versprochen, ihr müsst was lernen heute Morgen. Judas Makkabäus, wir feiern ja jetzt Weihnachten. Und Judas Makkabäus ist der maßgebliche Grund meiner Ansicht nach, warum wir Weihnachten am 25. Dezember feiern. Judas Makkabäus hat 165 vor Christus die Feinde Israels rausgeschmissen, hat am 25. Dezember den Tempel wieder eingeweiht. Und das feiern die Juden bis heute. Okay? Und dann marschiert er nach Jerusalem ein, reitend auf einem Esel. Und er hat seine Feinde militärisch platt gemacht. Das haben die alle im Kopf. Und die Palmwedel, die sie da bringen, war dem Makkabäus sein Zeichen für Freiheit. Also an Palmsonntag, als Jesus reinkommt nach Jerusalem und alle mit die Palmwedel, da steht ganz fett drauf, Revolution, Revolution. Endlich der Judas Makkabäus, der schmeißt jetzt die Römer. Das haben die alle im Kopf gehabt. Okay? Jetzt sitzt er da oder liegt da beim Zachäus. Alle wissen, der Weg geht nach Jerusalem. Wir werden bald die Sieger sein, bald triumphieren. Die Jünger streiten sich auf dem Weg, kennt ihr ja, ne? Wer hat die wichtigste Position, wer hat das Sagen nachher, wer sitzt zur Rechten und Linke von Jesus. Die haben alle diesen militantischen Messias. Und Jesus, wie will er es denn denen beibringen? Jetzt steht da einer hin und bekehrt sich. Und Jesus sagt dann die Worte und sagt, diesem Haus ist heute Heil widerfahren, weil Zachäus auch jetzt ein Sohn Abrahams ist. Nicht ethnisch, geistlich. Aufpassen. Der Sohn Abrahams, dem ist Heil widerfahren. Rettung ist das Wort. Denn ich bin nicht gekommen, also der Sohn des Menschen ist Jesus. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um zu retten, was verloren ist. Und dann erzählt er diese Geschichte. Jetzt muss es gehen. Während sie dies hörten, also das war der letzte Satz. Ich bin gekommen, zu suchen, okay, was verloren ist und es zu retten. Während sie dies hörten, fügte er ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Das habe ich euch erklärt, ne? Dieses Gefühl. Ein hochgeborener Mann, ein Edelmann, zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ja, jetzt muss ich euch da ein bisschen reinführen. Jesus war in der Rhetorik und in seiner Gestaltung seiner Gleichnisse der Hammer. Ich meine, natürlich, er ist Gott. Aber er ist wirklich, also von ihm kannst du richtig lernen, wie man Menschen abholt. Jesus kombiniert in seinen Gleichnissen immer historische Events oder Dinge, die die damalige Bevölkerung sofort eigentlich gewusst haben, um was es geht. Zugrunde liegend bei dem hier, und ich möchte euch ermutigen, meine Kinder versuche ich das mal beizubringen, wenn wir Andacht machen zusammen, die Überschriften der Bibel nicht zu lesen. Und auch die Querverweise sind manchmal richtig wichtig, keine Frage, aber in diesem Fall habt ihr einen Querverweis drin ins Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Da gibt es so eine ähnliche Geschichte. Aber ich finde es störend, weil das eigentlich eine völlig andere Pointe ist. Deswegen ist es nicht das Gleiche. Deswegen lest es bitte ohne die Überschriften. Im Urtext ist ein Text. Das kam erst im 12. Jahrhundert. Okay? So, also, das heißt also, er erzählt jetzt eine Geschichte, die auf eine Wahrheit beruht, die viel früher stattgefunden hat. In welcher Stadt liegt Jesus gerade? Jericho. Okay, habt ihr im Kopf? Okay. So, die Geschichte ist folgende. Herodes der Große, der ja zur Geburt Jesu gelebt hat, der hatte 40 vor Christus ist er nach Rom gereist, um dort die Königswürde zu empfangen über Israel und Judäa von dem damaligen Kaiser. Und dann ist er zurück, hat dann Jerusalem erobert und ist dann 37 König gewesen, also 37 bis ungefähr 4 vor Christus ist er quasi der herrschende König gewesen. Jetzt das Problem war mit Herodes der Große, er war ein brillanter Kriegsmann, er war ein brillanter Architekt, er war ein kluger Mensch, zumindest in den ersten Jahren, aber Richtung Ende seines Lebens ist er zum Psychopath mutiert. Er hatte unheimliche Probleme, was Macht angeht. Er hatte unter anderem 10 Frauen, er hatte mehrere Söhne, also viele Kinder. Von der Stammableitung her durfte er nie König der Juden werden, weil er Idumäer war. Er war von der Linie Esaus. Er war gar kein Nachkomme Davids. Okay? Daraufhin ließ er natürlich alle Genealogien in Jerusalem verbrennen. Also zu der Zeit, damit er diese Diskussion nicht mehr hat mit den Priestern, dass er nicht König sein darf. Fakt ist, er hat Richtung Ende seines Lebens alle eliminiert, also umgebracht, die ihm nur andeutend nahegekommen sind, um ihn zu kritisieren oder vielleicht an seinem Stuhl zu sägen, bis sogar seine eigenen Söhne. 3 seiner leiblichen Söhne hat er umbringen lassen, weil er gemeint hat, sie sägen an seinem Stuhl. Den letzten Sohn, übrigens, das könnt ihr nachlesen, Augustus sagt von ihm, es ist besser, das Schwein vom Herodes zu sein als sein Sohn. Das ist ein Satz vom Kaiser Augustus. Und der letzte Sohn, den er umbringen hat lassen, das war ungefähr 3 Tage vor seinem Tod. Die Geschichte war das, er lag quasi schon im Koma und sein Sohn war inhaftiert und er fragt, wie geht's meinem Papa? Und dann wacht der König Herodes wieder auf und ein Soldat sagt, hey, dein Sohn hat sich erkundigt, wie es dir geht. Daraufhin lässt er ihn umbringen. 3 Tage vor seinem Tod. Sein letzter Befehl war der folgende. Wo liegt Jesus nochmal? In Jericho. Okay, in Jericho. Ja? Er liegt in Jericho. Sein letzter Befehl, bevor er stirbt, sagt Herodes der Große, ich möchte, dass die Geliebten aus Jerusalem, Pharisäer, Priester, Gelehrte, die beim Volk am meisten geliebt sind, im Stadion in Jericho inhaftiert werden und zum Zeitpunkt meines Todes, dass sie umgebracht werden, damit das Volk traurig ist. Merkt ihr, was für ein Psychopath es ist? Seine Schwester Salomo, also die Schwester von Herodes dem Großen, hat es natürlich vereitelt. Es ist nicht passiert. Aber das ist das Gefühl, was hier war. Jetzt stirbt Herodes der Große, ungefähr 4 vor Christus, und seine Söhne werden Nachfolger. Und ein Sohn, der Herodes Archelaus, der reist nach Rom, um was zu machen? Um dort die Königsherrschaft zu bekommen. Und die Juden sagen, ey, der Herodes und seine Family, die haben alle einen Schuss. Die wollen wir nicht als König haben. Die sollen auch nicht weiter hier regieren. Also was machen sie? Sie schicken eine Delegation hinterher zum Kaiser, um das zu verhindern. Und jetzt, ihr wisst, wie Politik läuft. Der Kaiser sagt, okay, wir machen dich nicht zum König, aber zum Ethnarchen. Ein Ethnarch ist sowas Ähnliches. Der hat bloß nicht den Titel vom König, aber die gleiche Gewalt. Und Herodes, Archelaus, ihr kennt die Geschichte, kommt zurück und ist der Herrscher. Jetzt habt ihr die Story. Jesus sagt hier, ein Mann reist in ein fernes Land, um die Königswürde zu bekommen. Und er liegt wo? In Jericho. Ah. Die Assoziationen sind voll da. Und jetzt müssen wir ein bisschen auf den Text achten. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man Bibel liest. Markiert, also ich habe die Freiheit und ich erteile sie euch, ob sie akzeptiert oder nicht. Nehmt halt einen Bleistift, wenn ihr wollt. Aber unterstreicht ein paar Sachen. Die sind ganz wie, wenn euch was bewusst wird, unterstreicht es. Okay? Also ich kaufe mir so ungefähr alle 10 Jahre eine neue Bibel, weil ich alles vollgestrichen habe und ich brauche dann eine neue. Aber das ist wirklich wichtig. Wirklich Sachen, die euch auffallen, die Gott euch vielleicht offenbart. Es ist ein Hochgeborener. Ein Hochgeborener ist tatsächlich jemand, der aus dem höheren Rang kommt gesellschaftlich. Das ist ein Edelmann. In manche Bibel steht Edelmann. Das ist ganz wichtig, dass man das bewusst macht. Das ist kein korrupter Mensch, das ist ein Edelmann. Und der ist derjenige, der wegreist und er gibt 10 von seinen Mitarbeitern, von seinen Knechten, jeweils die gleiche Summe. Das ist ganz wichtig, die gleiche Summe. Und er reist weg. Jetzt passiert's, er kommt ja wieder. Und dann heißt hier, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König wird. Klingelt's bei euch? Okay, klar, okay, kennen wir. Jetzt, der Herr ist weg, er beauftragt seine Knechte zu bleiben und gibt jedem das Gleiche. Jetzt versetz dich mal in die Lage, dass du der Knecht dieses Edelmanns bist. Du weißt, alle im Volk hassen deinen Chef. Und er geht und du kriegst auch mit, die schicken da Leute hinterher. Und jetzt fängt ja die Spekulation an. Kommt er wieder? Was mache ich in der Zeit? Er hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll ja handeln. Das heißt in andere Worte, jetzt stellen wir es uns mal im heutigen Kontext vor, du bist ein Franchiser, okay, nimm mal an, du schaffst von McDonald's und du kriegst die Lizenz. Und du weißt aber, jeder hasst McDonald's, also natürlich nicht, wir lieben McDonald's, aber rein hypothetisch, okay, jeder hasst diesen. Und jetzt hast du aber den Auftrag, hier eine Filiale aufzumachen. Aber du weißt, eigentlich mögen sie deinen Chef nicht. Was machst du? Jetzt hast du zwei Optionen. Entweder ich oute mich und ich lege das Ding auf ein Parkett und ich fange an zu handeln. Und ich sage, im Namen von McDonald's mache ich hier eine Filiale auf. Oder ich habe die andere Option, ich schleiche mich so ins Untergrund und halte es mal zurück. Weil ich will ja so ein bisschen abwägen, wie läuft es denn wirklich. Jetzt kommt er ja wieder und was macht er? Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder, und das ist ein Wort, das kommt nur einmal in der Bibel vor und einmal im Neuen Testament, umkreist es bitte, macht es fett, okay? Das sind immer die schönen Wörter. Er handelt habe. Ich sage das jetzt nicht, um anzugeben, weil ihr könnt es selber mit einer App schön abfallen. Das heißt diapraktomai. Dia heißt durch und praktomai, da steckt das Wort Pragmatismus drin, pragmatisch sein. Er wollte hier was ganz Bestimmtes in Erfahrung bringen. Er war ja außer Landes und seine Knechte hatten einen Auftrag. Jetzt möchte er erfahren, auf wen kann ich mich verlassen? Pragmatisch zu sein, also jetzt aufpassen, er will nicht wissen, wie effektiv sie waren. Ihm geht es nicht um den Gewinn. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ihm geht es nicht um Effektivität. Eine ganz andere Geschichte. Deswegen, Matthäus 25 ist Effektivität. Hier ist Produktivität. Nochmal, wer von euch selbstständig ist, wird es wissen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gewinn und zwischen viel Arbeit. Okay? Also wenn du ein Handelsbuch führst, kann dein Handelsbuch brappevoll sein. Du kannst viele Termine haben, du kannst viele Aufträge haben. Das heißt noch lange, dass du viel Geld verdienst. Aber es zeigt, du bist absolut beschäftigt. Dir hängt es da oben. Du kannst Tag und Nacht arbeiten. Aber es heißt noch lange nicht, dass du reich wirst. Aber es zeigt, dass du aktiv bist. Diapraktomai ist genau das. Es ist das Handelsbuch, was ich vorlege, um zu zeigen, war ich aktiv. Und der Chef sieht, er war fleißig, er hat sich geoutet, er war loyal. Und genau das ist die Reaktion vom Chef. Der Erste kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Okay, machen wir mit dem Zweiten gleich weiter. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Macht haben über 10 Städte. Und der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. So, was ist passiert? Die legen das hin und was ich so cool finde, diese Jungs hier, die haben was Geistliches kapiert. Und das ist so wichtig für uns Christen auch. Wir sind heute in der Versuchung, Kirche manchmal wie so ein Unternehmen zu machen. Die Benchmarks quasi zu prüfen, Wachstum anhand von Zahlen und Effektivität zu prüfen. nicht anhand von Produktivität. Wir sind ganz versucht, manchmal die Tools der Welt zu nehmen und dann uns zu messen und dann das irgendwie geistig zu verpacken und zu sagen, ja, das ist das Richtige. Was die Jungs hier uns beibringen, ist was ganz anderes. Sie präsentieren das ihrem Chef und passt mal genau auf, sie sagen nicht, Mensch, ich habe den Markt analysiert. Ich habe mal geguckt, hey, was wir alles machen können. Ich habe so die Lücke gefunden und da sind wir rein, okay. Und dann habe ich Vollgas gegeben. Ich habe so einen 10-Punkte-Plan gemacht, ein 5-Jahres-Ziel definiert und dann habe ich, boah, da drauf und dann ist eins nach dem anderen gekommen und dann, nein, nicht ich, nicht einmal ich. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, ich war gehorsam. Ich habe den Laden aufgemacht, habe deinen Namen draufgeschrieben und dein Pfund, wie wenn es eine Person wäre, dein Pfund hat 10 dazu gewonnen. Ich war nur treu. Ich war nur loyal. Ich habe mich getraut, den Laden aufzumachen. Dein Pfund hat die 10. Mir gebührt gar keine Ehre. Das Einzige, wo du mir auf die Schulter vielleicht klopfen kannst, ist Gehorsam. Schön. Aber dein Pfund hat 10 dazu gewonnen. Der zweite genau gleich. Dein Pfund hat 5 dazu gewonnen. Nicht ich, dein Pfund. Mir gebührt gar keine Ehre. Dein Pfund war's. Du bist schuld. Das ist dein Pfund gewesen. Deswegen ist die Belohnung relativ. Es ist immer prozentual das Gleiche. Versteht ihr? Das spielt keine Rolle. Weil es dein Pfund war, was den Zuwachs gegeben hat. Das ist so wie Paulus sagt im Korinther, der eine sät, der andere gießt, aber Wachstum, das gibt der Herr. Und das ist dein Pfund. Und er lobt ihn für die Treue. Treue ist Gehorsam. Wenn ihr Jesaja 55 lest, sagt Gott zum Volk Israel, kauft doch von mir, ihr, die ihr kein Geld habt. Kauft von mir. Und du denkst, mit welcher Währung denn? Was ist die Währung bei Gott? Und wenn du Jesaja 55 liest, wirst du merken, Gehorsam ist die Währung, wo ich kaufe. Treu sein ist das, worauf er aus war. Er wollte wissen, sind meine Arbeiter loyal? Sind sie treu? Jetzt kommt die interessante Figur. Die jeder bei so einer Geschichte niemals vergisst. Und diese interessante Figur ist der, der es verbockt hat. Ne? Das ist ja immer so. Und jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz in die Lage von dem Dritten. Der hat ja spekuliert auf das Zweite. Das heißt ja, die erste Option war ja, den Laden aufzumachen. Das Zweite ist ja mehr so, inkognito zu gehen und zu warten und mal die politische Lage abchecken und ja, man will sich ja nicht gleich outen und die Leute hassen ja meinen Chef und so und lieber behalte ich es zurück und so und ich gebe es ja nicht aus, aber falls doch irgendwie schief geht, habe ich es erwähnt. Jetzt überleg mal, du bist dieser Typ und du merkst, dein Chef kommt wieder. Also andere Worte, wenn du im Geschäft bist und du was verbockt hast, überlegst du ja, wenn du bei normalem, gesunden Menschenverstand bist, sind wir uns ja einig, überleg mal, wie redet man sich da gut raus? Und das Beste ist, ich versuche zu meinem Jungen, also das ist auf Schwäbisch, mein Sohn, okay, also mein Sohn, der ist ein bisschen ein Schlitzohr, okay, und er macht manchmal ein paar Streiche in der Schule oder, aber schon ganz lieber, aber wie gesagt, manchmal, ich muss ja immer aufpassen, weil ich muss innerlich immer, ich bin ja Vater, ich muss ja erziehen, verstehst du? Zum Glück übernimmt das meine Frau, nee, Quatsch. Auf jeden Fall, ich sitze da am Tisch und er erzählt manchmal so eine Geschichte. Und ich muss tierisch aufpassen, nicht zu lachen, weil man findet sich ja selber wieder. Ne? Und dann guckst du so weg und sagst, also, das ist echt nicht gut. Auf jeden Fall. Und ich versuche ihm zu erklären, sag, hey, bei den Lehrern passt doch auf. Sei mehr ein Schleimer. Okay? Also, lob doch mal die Lehrer. Fall doch nicht negativ aus, sondern positiv. Mach doch was Positives. In Arbeit ist es auch so, wenn du was verbockt hast, du versuchst doch das dann auch irgendwie schön darzustellen. Oder zumindest irgendeine gute Ausrede zu finden, dass es nicht ganz so schlimm ist, oder? Sind wir uns doch einig? Also wenn du bei gesundem Menschenverstand bist, würdest du sagen. Aber dieser Typ hier gleich, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber der hat wirklich, ne, der hat's komplett vergessen. Jetzt passt auf. Ein anderer kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Und jetzt bitte hört genau zu. Du nimmst, was du nicht hineingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Also, was ist diese Beschreibung? Wie würde denn ein Richter heute so jemand verurteilen? Was ist dieser Mensch dann? Was, sag's mal? Ein Dieb, ganz genau. Das ist ein Räuber. Das ist ein Dieb, ein Verbrecher. Einer, der nimmt, was er nicht hineingelegt und erntet, was er nicht gesät. Das ist ein Dieb, das ist nichts anderes. Das ist ein Dieb. Und dass sein Chef hier zornig reagiert, ist ja logisch. Er ist ja ein Edelmann. Wenn du was verbockst, bitte mach diesen Fehler nicht. Geh nicht zum Chef und beleidige ihn, okay? Das wird nicht gut enden. Der hier macht es genauso. Er beleidigt seinen Chef. Und der Chef ist klug. Jetzt pass mal auf. Er merkt ja, sein Knecht hier war unloyal, war feige, war nicht treu und faul. Und wie tue ich jetzt dieses Motiv ans Licht kehren? Wie überführe ich denn jetzt? Und jetzt müssen wir genau aufpassen. Das ist so cool, was der jetzt macht. Er sagt, aus deinem Mund, also das, was du mir jetzt vorwirfst, das werde ich dir jetzt wieder, da werde ich jetzt richten drüber. Was du mir gesagt hast. Jetzt nochmal im Kontext vom Orient. Wenn der Edelmann ein Beduine gewesen wäre, dann wäre das tatsächlich ein Lob. Die Beduinen, die haben Lobeshymnen, wer der größte Dieb unter ihnen ist. Das heißt also, die Beduinen, die freuen sich, wenn einer sagt, wow, du hast den und den ausgeraubt und hast ihn bis auf die Unterhose aus. So, wow, Alibaba und die 40 Räuber, chefmäßig, okay? Aber er ist kein Beduine. Er ist ein Edelmann, der zum König gekrönt wurde. Das ist im Kopf behalten. Und er sagt, okay, du zeichnest mich als ein Dieb. Du bist ein böser Knecht. Und jetzt, du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin. Ich nehme, was ich nicht hineingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Da steht ein Fragezeichen, nicht ein Ausrufezeichen. Der bestätigt nicht, was der hier gerade gesagt hat. Sondern er sagt, aha, also ich bin ein Dieb. Fragezeichen, also ich bin ein Dieb. Und jetzt überführt er ihn. Er ist ein jüdischer Edelmann. Und warum hast du dann mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und das ist die Überführung. Dem Juden ist es laut dem Gesetz Mose, mindestens an 5 Stellen, verboten, Zinsen zu nehmen. Darf er nicht. Wäre er wirklich ein Räuber, wüsste sein Knecht, dass er zumindest das Geld auf die Bank gelegt hätte, dass er Zinsen bekommt. Er wusste aber, sein Chef würde niemals Zinsen akzeptieren. Und er überführt ihn. Du böser Knecht, aus deinem Mund werde ich dich überführen. Merkt ihr? Und er steht ganz schön blöd da. Das Problem ist, unser Herz. Dieser dritte Knecht hat ein Herzproblem. Wenn ihr Psalm 18, Vers 27 lest und die Elberfelder Übersetzung. Eine Elberfelder ist eigentlich die, ich sag mal so wortgetreuesten übersetzt aus dem Hebräischen und Griechischen raus, aus dem Urtext. Da kriegt man den Sinn davon am besten rüber. Manche sagen, kann man nicht so richtig übersetzen. Aber da heißt es, dem Reinen erscheinst du Gott als rein, dem Verkehrten erscheinst du als verkehrt. In andere Worte, dieser dritte Knecht hatte ein völlig falsches Bild von seinem Chef, von seinem Herr. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir ein verkehrtes Bild von Gott haben, dann ist Gott manchmal dieser Übeltäter. Dann ist Gott oft dieser Verkehrte. Dann ist Gott oft der Schuldige. Weil ich in meinem Herzen ein falsches Bild von ihm habe. Dieser dritte Knecht hat ein völlig falsches Bild von seinem Chef. Und deswegen handelt er auch so untreu. Und er sprach zu den Dabeistehenden, dieser König, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfunde hat. Und sie sprachen, Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Das ist das, was wir normalerweise alle so reagieren würden, oder? Ja, come on, mir Schwab, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Jetzt nochmal. Die 2 erste Knechte geben ja dem Pfund alle Ehre. Stimmt's? Das heißt also, denen ist es wurscht egal, geistlich gesehen, ob sie jetzt einen Pfund mehr haben oder weniger. Das juckt sie nicht. Weil Fakt ist, es ist das Pfund, was es vermehrt. Nicht sie. Sie, ich finde es immer gut, im christlichen Jargon muss man das mal aufbröseln, weil wir leben in einer Welt, die schon immer so getickt hat, je mehr man hat, je mehr Macht man hat, je mehr Einfluss man hat, desto mehr Privilegien hat man. Das ist das weltliche Prinzip. In der geistlichen Welt, im Reich Gottes, ist es genau andersrum. Je mehr du bekommst, je mehr dein Talent sich vermehrt, das, was Gott geschenkt hat und was er vermehrt, desto mehr Verantwortung kriegst du. Desto mehr musst du zum Diener werden. Oh, das passt mir gar nicht. Aber das ist das geistige Prinzip. Es ist genau andersrum im Reich Gottes. Und wenn wir dann rumlaufen und denken, nur weil wir ein bisschen größere Gemeinde haben und was auch immer, sind wir privilegiert. Nein. Gott gibt dir mehr an Verantwortung, mehr an Last, okay? Das ist genau anders. Deine Knie werden noch größer, okay? Du musst noch mehr beten und noch mehr fallen und du trägst noch viel mehr. Es ist nicht, dass du dann rumwarst, ey, ich kann mir jetzt eine S-Klasse leisten oder irgendwann mal einen Privatjet, ne? Es ist genau andersrum. Die geistigen Prinzipien, die. So. Deswegen, der jetzt mehr bekommt, Jesus erzählt das Prinzip, er erklärt einfach, Leute, meine Welt ist eine ganz andere. Der schon viel hat, wird mehr bekommen. Für mich ist da oft die Frage, wo stehe ich denn im Verhältnis zum Herrn? Also wenn wir solche Sachen lesen, sollte man immer auch fragen, was bedeutet das letztendlich dann auch für mich? Ist es wirklich so ein Prinzip, wo ich auch für mich verinnerlicht habe? Und was, ich habe mir oft Gedanken gemacht, was ist denn das Talent, was Gott jedem seiner Knechte gleichermaßen geschenkt hat? Seiner Knechte. Also wenn du kein Kind Gottes bist, zählt es noch nicht für dich. Aber Gott möchte dir es auch schenken. Was ist der Kontext nochmal? Jesus liegt im Wohnzimmer vom Zachäus. Und Zachäus hat sich gerade bekehrt. Zachäus erhält gerade ein Talent. Nämlich sein Zeugnis. Wie er sich bekehrt hat. Wie er Jesus begegnet ist. Und seine Jünger drumherum liegen alle rum und denken über das Reich Gottes nach. Und Jesus erklärt, wenn ich weg bin, möchte ich, dass ihr das Talent, was ich euch gebe, auf den Markt schmeiße, damit ich es vermehre. Versteht ihr? Wie viele Menschen haben sich denn durch das Zeugnis von Zachäus schon bekehrt? Wie viele Leute, wo vielleicht selber Mafia-Bosse sind, sagen, Mensch, wenn der so geliebt wird von Jesus, dass Jesus sogar in seine Bude kommt und bei ihm übernachtet und sogar noch Essen tut, wie viel mehr habe ich denn eine Chance? Versteht ihr? Alles, was er tut, ist sein Zeugnis auf den Markt geben. Das, was wir, wenn wir Jesus nachfolgen, jeder von uns tun sollte. Es geht um Produktivität. Es geht darum, dass wir es aktiv, das, was ihr am Weihnachtsmarkt jetzt macht, das, was ihr in eurer Arbeit hoffentlich tut, was ihr daheim tut, was ihr in der Freundschaft tut, erzähl doch einfach mal, was Jesus für dich bedeutet. Dein Erlebnis mit Jesus. Ganz natürlich. Ganz natürlich, was du jeden Morgen mit ihm erlebst. Mein Vater hat mal eine Geschichte erzählt, er stand am Aufzug, er war damals Zivi, und dann war so ein Dialog zwischen ihm und nochmal eine andere Schwester, im Krankenhaus damals war Zivi, und dann sagt sie, ja, ich glaube, Gott ist tot. Und mein Vater sagt dann, komisch, heute Morgen habe ich noch mit ihm geredet. So, bleib mal ganz locker, okay, ganz locker. Das ist, wenn du natürlich mit Jesus lebst, dein Zeugnis, das wird sich vermehren. Leute, das ist so, stoß doch mal die Leute mit der Nüchternheit an den Kopf. Ich war früher Banker, ich habe eine Kundin gehabt, die hat Steine verkauft. Ich mache keinen Witz, also bunte Steine, und hat gesagt, je nachdem, was man braucht, gute Laune, Gesundheit, was auch immer, ändert sie die Steine und die geben ihr die Kraft. Und da hat die Geld verdient mit. Hat gesagt, bin ich ein Idiot, hey, warum schmeiß ich nicht Jesus auf den Markt, okay? Also es kostet ja materiell nichts, aber das ist doch eine viel bessere Botschaft wie so ein dummer Stein. Also manchmal laufen wir durch die Welt und denken, wie kann man, das, was Gott dir geschenkt hat, das Erlebnis, was Gott dir gegeben hat, das ist das, was wachsen soll. Und Gott macht doch deinen Job. Wenn du treu bist, loyal bist, mach den Mund auf, wirf dein Zeugnis auf den Markt und lass doch Gott das machen. Ja. Wisst ihr, ich habe ein älteres Ehepaar, manche von euch kennen die noch. Die sind jetzt 90 geworden. Vorletzte Woche, beide sind 90 geworden. Und die waren Pastoren innerhalb der GEGO und die hatten immer sehr kleine Gemeinden. Also wirklich, ich weiß nicht Zahlen, aber vielleicht 30, keine Ahnung, 20, 30 Leute immer. Und ich kann mich erinnern, vor mehreren Jahren habe ich mal mit ihr gesprochen, ich habe zu ihr gesagt, zu der Frau habe ich gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Ihr habt zwar immer kleine Gemeinden gehabt, aber ich kenne so viele Pastoren, die aus eurem Dienst rausgewachsen sind, die heute Hunderte und Tausende von Menschen zusammengebunden heute ernähren. Vielen Dank. Und dann kam so eine Phase, wo sie gesagt haben, ja, was sollen wir denn machen? Wir werden alt, wir werden gebrechlich, wir können ja nicht mehr so aktiv sein. Und dann hat Gott ihnen die Tür geöffnet durch einen Sohn von ihnen, der gesagt hat, hey Papa, du hast so viele Predigten im Leben schon geschrieben. Warum machst du nicht einen Blog? Bloggen, also ja. So, mach doch einen wöchentlichen Blog, ich helfe dir. Und dann veröffentlichen wir deine Predigten. Die sind 90, hör mal zu. Das hat vor 5 Jahren ungefähr angefangen. Dann haben die einen Blog angefangen. Jede Woche schreiben die einen Blog. Jeden Freitag kriege ich eine E-Mail von ihrem Blog. Was schätzt ihr, wie viele Menschen die mittlerweile erreichen? 80.000 Leute. 80.000. Stell dir mal vor, wenn du treu bist und du anfängst, das, was Jesus dir geschenkt hat, einfach das Erlebnis mit Jesus, schmeiß es auf den Markt. Lass doch ihn machen. Lass doch ihn seinen Job machen. Mach dir keinen Kopf über Effektivität. Lass es arbeiten. Ich schließe noch ab mit einem. Die Kernbotschaft für mich ist eigentlich Treue. Und eine Geschichte hat mich, neben der natürlich, die ich jetzt aktuell erzählt habe, sehr beeindruckt. Ein junger Mann, ein Reporter aus Großbritannien, reiste nach Indien, um die Mutter Teresa zu besuchen. Und er war völlig überwältigt von der Not, die er dort gesehen hat in Kalkutta. Und er war so überwältigt, er sagte, Mutter Teresa, ich bin so frustriert, wenn ich all diese Not sehe und sehe, wie wenig du machen kannst. Ich meine, du machst ja wirklich so viel, aber im Vergleich zu dieser Not, das ist so ineffektiv, was du hier machst. Und die Mutter Teresa dreht sich um und sagt, junger Mann, ich bin nicht berufen, effektiv zu sein. Ich bin berufen, treu zu sein. Das ist der Unterschied. Ich frage dich heute Morgen, möchtest du treu sein? Möchtest du Gott zutrauen, dass er seinen Job gut macht? Mal weggucken von den tollen anderen Menschen, die alles so toll machen in ihrem Leben. Diese Pastoren haben die größten Komplexe, meiner Meinung nach. Weil sie immer rüberschielen, wie toll die anderen sind. Wir denken immer, wir sind so geistig. Na, wir alle haben die Sehne, die uns juckt. Und dran zu erinnern und sagen, ah, Moment mal. Gott, du hast mich hier berufen, treu zu sein. Und du machst es. Meine Aufgabe ist, Treue zu leben, Treue zu predigen. Und trau doch Gott zu. Ihr seid eine Gemeinde, die im Wachstum ist. Bleibt da drin. Wenn ihr anfängt, wenn jeder von euch anfängt, das bewusst zu machen, da wird auch selbst das, was ihr neu irgendwann mal hoffentlich kaufen könnt oder mieten könnt, schnell zu klein werden. Wenn wir das umsetzen, dann schenkt Gott das Ganze. Und dann möchte ich euch so ermutigen. Und wenn es auch Zeit braucht, ist doch egal. Und wenn ihr 90 werdet, ist wurscht egal, Leute. Ich habe drei 90-Jährige, über 90-Jährige in der Gemeinde, die voll aktiv sind. Bei mir im Ältestenrat ist einer, der wird jetzt 96. Und der predigt immer noch mit Vollgas. Ich muss den sogar bremsen. Ist kein Witz. Kein Witz. Ich muss den, ich sage, du, das tut deine Beine nicht so gut, so lange zu stehen. Und oh, ich liebe das Wort Gottes. Ja, ich weiß, aber weißt du, mir hat Angst, wenn es dann wackelig wird davon. Nein, aber das ist wirklich so. Ja. Und das sind solche Vorbilder. Ich denke, wow. Lass uns doch treu sein. Komm, lass uns aufstehen. Und ich möchte mit uns beten. Vor dem Lobpreis hatte ich den Eindruck wirklich, natürlich, ich wusste ja, was ich heute sage, aber wirklich den Eindruck, dass manche hier sind, die frustriert sind, weil sie so wenig Wachstum sehen in ihrem Leben. Weil sie denken, ihr Zeugnis oder ihr Leben ist so lasch und andere sind so toll. Ich möchte dich ermutigen, Jesus hat dir ein Talent gegeben. Und damit meine ich nicht eine Gabe in dem Sinne, okay? Kann man auch nehmen. Aber ich meine, er hat dir ein Zeugnis gegeben. Und reflektier nochmal, was hast du mit Jesus erlebt? Was hast du mit Jesus erlebt? Lass es nochmal neu auffrischen. Und lass es wirklich feurig sein in dir. Und fang an, den Mund zu öffnen, wo auch immer du bist. Fang an, zu beten und zu sagen, Herr, schenk mir Gelegenheit. Nicht, dass ich es erzwinge, aber dass ich hinhöre, wenn du eine Tür öffnest. Und dass ich dann das Talent anbiete. Sag, hey, Jesus, jetzt weiß ich's. Jetzt ist ein Moment. Und lass ihn seinen Job machen. Lass ihn seinen Job machen. Ich möchte dich ermutigen. Das ist so spannend und so schön. Vorgestern war ich im Fitnessstudio. Ihr könnt ruhig beten, Herr. War ich im Fitnessstudio und Gott sagt zu mir, geh mal zu dem Typ hin. Der läuft da mit einem Beinschiene rum und so. Und ich hasse solche Situationen eigentlich. Ist ja voll peinlich, ne? Und ich gehe hin und sage, was hast du gemacht? Und dann sagt er, ja, Fußball und so. Ich sage, weißt du was? Ich bete für deinen Fuß, dass er wirklich vollkommen heil wird, dass du wieder kicken kannst. Ich habe fast noch nie in meinem Leben erlebt, und das habe ich schon oft, also schon oft solche Situationen einfach, dass einer sagt, ey, das kotzt mich an, dass du mich jetzt ansprichst. Hau ab. Das habe ich fast nie erlebt. Wir haben manchmal so skurrile Vorstellungen, dass Menschen uns da irgendwie ab... Nein, bitte nicht. Bete doch für Momente und diesen Augenblick, wo Gott dir schenken darf. Und biete dein Talent an. Ich möchte euch segnen. Ist okay? Ja. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du so vielen ein Talent geschenkt hast. Und wenn heute Morgen jemand da ist, der dich nicht kennt, der dieses Talent nicht hat, der diese Gabe noch nicht hat, dann begegne du ihm, Herr. Das, was in seinem Herzen jetzt schon begonnen hat zu arbeiten, lass, dass seine Herzenstür aufmacht für dich und sagt, Jesus, komm du in mein Leben, so wie in Zachäus. Und ich bete darum, Herr, dass er hier wirklich erleben darf, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns gebrauchen möchte, damit andere gerettet werden. Und Jesus, ich bete darum, dass jeder Einzelne hier wirklich lernt, das auf den Markt zu geben, was du geschenkt hast, diese überwältigende Gnade und Liebe, die wir erfahren durften als deine Kinder, als deine Jünger. Herr, vergib uns, Herr, wo wir so zurückhaltend sind. Vergib uns, wo wir manchmal das Talent vergraben. Herr, nein, du kommst bald wieder und wir wollen treu sein. Und ich bete darum, Herr, lass, dass wir neu Mut erfassen. Lass, dass dein Geist uns neu anzünden kann. Und Vater, salbe du hier jedes Einzelne. Du siehst, wo jeder Einzelne steht. Und du weißt auch, Herr, was einem schwerfällt. Aber Herr, du kannst die Wege so führen, dass wir in unserem Kontext, in unserem Umstand, Herr, das richtige Moment abpassen können, wo du wirken möchtest. Und dann lass uns gehorsam sein. Lass uns das wirklich umsetzen, unseren Mund öffnen und deinen Namen groß machen. Und der Rest ist deine Arbeit, Herr. Und ich freue mich, Herr, was du noch tun wirst. Segne du, Herr. In deinem wunderbaren Namen bete ich. Amen. Amen. Gott segne euch.